Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper und Dice. Das letzte Mal verließen wir die Gruppe, als sie in Darkreach Khaznadir getroffen haben, die untote Drow-Magierin, die versucht hat, der Dryade Akoni das Leben zu nehmen und diese Lebenskraft dem Dämonenfürsten der Untoten Orkus zu opfern. Khaznadir suchte Schutz. Sie war bei ihrem Herrn und Meistern im Abyss, dem Ort der Dämonen oder die Ebene der Dämonen. Und dieser Ort von Orkus wurde überfallen. Es ist ungewiss, was mit Orkus passiert ist, und Khaznadir konnte gerade eben flüchten. Sie hat die Sorge, dass sie immer noch gejagt wird von diesen Eindringlingen, die sich gegen ihren Herrn und Meister stellten. Sie schloss einen Pakt mit der Gruppe. Sie schwor der Gruppe, dass sie sich auf den Weg machen würde, um herauszufinden, wieso der Boden von Sargava verdorben wäre, was dazu führte, dass der Boden unfruchtbar ist. Im Gegenzug versprach die Gruppe ihr Schutz. Sie sagten jedoch nicht wo oder wann. Ein weiterer Part des Deals war, dass jede Woche am Schwurtag in Darkreach sich Khaznadir einfinden würde und sollte sie die Gruppe nicht antreffen, zumindest eine Nachricht hinterlassen würde mit den aktuellsten Informationen. Die Gruppe machte sich weiter auf den Weg in den Dschungel. Auf dem Weg dorthin kamen sie am Bandu-Gebirge vorbei und Grom erinnerte sich, dass er diese Gebirgskette schon einmal gesehen hatte. Er hatte eine Stadt dort auch in seiner Vision gesehen, die von Rattenmenschen bewohnt wurde. Außerdem erkannten sie über einen Teil des Dschungels eine riesige Gewitterwolke. Sie erstreckte sich über einen Teil des Dschungels, in den sie reisten. Laut ihrer Karte sollte das der Ort sein, wo das Becken von Gauzeri ist. Warum suchten sie das Becken auf? Dem Becken wurde nachgesagt, dass es Heilkräfte hat. Unter anderem die Krankheiten eines Dschungels heilen sollte, die immer noch Grom und Kale plagten. Aber vielleicht wäre es auch ein Mittel, um die nekrotische Hand von Kale zu heilen. Es sollte noch mehrere Tage dauern, bis sie das Becken von Gauzeri erreichen. Am Becken sahen sie, dass dort ein Konstrukt aus drei Zahnrädern existierte und durch die Luft schwebte. Aber gleichzeitig sahen sie Blitzkugeln nahe dem Becken, die mit Elektrizität um sich schossen. Die Zahnräder sollten dafür sorgen, dass die Gruppe einige Sekunden schneller wurden, aber auch einige Sekunden langsamer. Immer im Wechsel und unstetig. Die Blitzkugeln währenddessen versuchten, die Gruppenmitglieder zu jagen und mit ihren Blitzen zu rösten. Kale kam dennoch dem Becken nahe und berührte mit seiner Hand das Becken, trank sogar etwas von dem Wasser. In dem Moment schoss aus dem Becken ein mehrere Häuser großer Sturmelementar heraus. Der Sturmelementar stellte sich als die Personifikation der Wut, dem Herald von Gauzeri, Gott bzw. Göttin von Sturm und Wind, vor. Gleichzeitig nahm er die Kraft aus dem Gewitter über sich und schoss mit Blitzen auf die Gruppe nieder. Als die einzelnen Mitglieder der Gruppe einen Unterschlupf suchten, schoss der Sturmelementar eine Windkugel auf diese Zahnräder und schleuderte sie komplett quer durch den Dschungel. Razu war darüber etwas traurig, immerhin verhalf es ihr zu der Geschwindigkeit, die sie lieben gelernt hatte. Und wo sie auch einen Trank erhalten hatte, aus Azrathok selber. Tetu Ekko sah in einem Baum etwas Merkwürdiges. Es schimmerte dort. Und sie fanden heraus, dass es eine Art Tür oder Portal war. Sie bewegten sich deswegen allesamt auf diesen Baum zu, der hinter dem Becken von Gauzeri war, und liefen damit an dem Sturmelementar vorbei. Angekommen an diesem mysteriösen Baum, gingen sie hindurch und fanden sich in einem dunklen Wald wieder. Der Dschungel war durchzogen von der Helligkeit der Sonne und dem tropischen Klima. Dieser Wald, wo sie jetzt waren, war kalt, karg und dunkel. Der Wind heulte in diesem Wald und wenige Blätter flogen auch durch die Luft. Als sie etwas tiefer in den Wald gingen, fanden sie eine Lichtung, wo drei Bäume standen. An dem linken Baum und dem rechten Baum waren zwei Kreaturen durch Ranken gefesselt. Der Baum in der Mitte war leer. Auf der linken Seite sahen sie einen alten Mann, während auf der rechten Seite ein Minotaurus an den Baum per Ranken gefesselt war. Der alte Mann schien verwundert, dass jemand in diesen Wald gekommen ist, und bat um Hilfe. Als der Minotaurus aufwachte, tat er dasselbe. Beide waren unfreiwillig hier, wie es scheinte. Und als die Gruppe näher kam, um beide zu befreien, erwachte der Baum in der Mitte. Und wie sich herausstellte, war es ein Holzelementar. Anscheinend auch der Wächter dieses Waldes oder dieses Abschnittes des Waldes. Es kam zum Kampf und nach einiger Zeit konnten sie auch diesen Holzelementar bezwingen, hatten jedoch an ihrer Stelle auch die ein oder anderen Schläge einstecken müssen dadurch. Sie befreiten den alten Mann und den Minotaurus. Der alte Mann stellte sich als Karametra vor, ein Erzmagier der hiesigen Luftdruiden, die im Dschungel ihren Zirkel hatten. Er selber schien der Letzte ihrer Art zu sein. Der Minotaurus stellte sich als Drokon Zamar vor, vom Stamme der Zamaha, und aus der Ruinenstadt Rasmira. Wie er sagte, ein Ort voller Minotauren. Er war auf der Suche nach Relikten und anderen Gegenständen, die seinem Stamm und Volke helfen können. Ähnlich zu Razu, die als Suchende auch für ihren Stamm nach magischen Gegenständen und alten Artefakten suchte. Karametra erzählte, dass er auf dem Weg sei, den Herald von Gosre zu beschwichtigen, eine alte Tradition, die die Druiden der Luft im Dschungel übernommen haben, aber auch die Wildelfen damals. Jedoch in seinem Versuch, ihn zu beschwichtigen, wurde er in diesen Wald gezogen und auch gefangen genommen. Er bat daher die Charaktere, ihm zu helfen, bei dem alten Ritual den Sturmelementar zu beruhigen. Er würde währenddessen ein elementares Schild aufrechterhalten, was vor den Angriffen des Elementaren schützen würde, und die Gruppe sollte versuchen, ihn zu beruhigen. Bevor sie alle diesen dunklen Wald verließen, sahen sie jedoch noch etwas, als sie den Rückweg angetreten haben. Sie blickten sich um und sahen zurück auf diesen Wächter des Waldes und eine Gestalt, eine Art Ritter, aber durchzogen von Ranken, kniete neben diesem Holzelementar nieder und schien ihn zu betrauern, als wäre ein Kamerad gestorben. Danach sahen sie, dass um dieses Gebiet, wo sie bislang gekämpft haben und auch die zwei Gefangenen befreien konnten, ein Kreis aus Ranken und Blumen wuchs und eine Kuppel bildete, die Sicht versperrte. Zurück am Becken von Gosre wütete weiterhin die Personifikation der Wut. Und Karametra errichtete seinen Schild, um vor den Blitzen und Windstößen des Elementaren zu schützen. Die Gruppe versuchte nun zusammen, den alten Sturmelementar zu beschwichtigen, versuchten ihr Möglichstes zusammenzukratzen, was sie über den Gott der Natur, Sturm und See wussten und gleichzeitig dachten, was den Sturmelementar beschwichtigen könnte. Innerhalb weniger Sekunden verursachten die Blitze und Windstöße des Sturmelementaren das Schild von Karametra bestehend aus Wasser zu verringern. Die Fläche des Schildes wurde kleiner und kleiner und der Schutz schien nicht lange zu halten. Kurz nachdem der Schild von Karametra zusammenbrach und die Magie des alten Druiden zu schwinden schien, konnten sie die Personifikation der Wut zumindest so weit beruhigen, dass er innehielt. Sie redeten weiter auf ihn ein und er beruhigte sich. Er hörte auf, die Gruppe anzugreifen und war im Begriff, sich im Becken von Gosre wieder zu vereinen und zu einem anderen Ort zu reisen, wie er sagte. Die Gruppe bat ihn um Hilfe in der Angelegenheit, dass Untote das Land beherrschen und Dämonen wandern auf den Ebenen der Welt. Der Elementar sagte, dass es vielleicht andere Verbündete geben würde. Und als die Gruppe Aeran den Knochenritter nannte, sagte er, dass sie vielleicht ihn aufsuchen sollten und verschwand im Becken. Tetu Echo interpretierte dies als: Folgt mir ins Becken, ich führe euch zu ihm. Das war weit gefehlt und als er in das Becken von Gosre sprang und die anderen ihm folgten, Kael, Grom und Razu hinterher, mit dem neu gewonnenen Minotauren Drokon Zamar, fanden sie sich in einer wundersamen Welt wieder. Sie landeten auf einer Wolke und sahen fliegende Teppiche und Kreaturen, die sie so noch nie gesehen haben, auf diesen Teppichen durch die Luft fliegen. Sie befanden sich in der Ebene der Luft. Eine dieser Kreaturen mit ihren fliegenden Teppichen hielt bei der Gruppe auf der Wolke an. Er war ein Djinn und fragte, was sie in dieser Ebene suchten. Als sie den Teppich begutachteten, sahen sie einen Brandfleck auf diesem Teppich. Und die Gruppe war überrascht, dass ein Teppich fliegen konnte. Tetu Ekko bot dem Djinn, der sich als Aman Mahatma vorstellte, an, den Brandfleck zu entfernen. Als Dank versprach er der Gruppe, sie mitzunehmen in die Stadt Armun Kelesk, die Stadt der Djinns. Tetu Ekko wirkte den Zauber Mending und reparierte so den Brandfleck des Teppichs. Der Djinn hielt sein Wort und nahm sie mit. Er erzählte auch, dass die Elementare der Luft gegen die weißen und silbernen Drachen kämpften und ein Krieg derzeit herrschte. Er erzählte auch, zum Bedauern der Gruppe, dass der fliegende Teppich nicht durch Magie von dem Teppich flog, sondern vom Djinn selber. Es also grundsätzlich eine Gegebenheit in der Ebene der Luft ist, einen Teppich zu besitzen, um auf ihn zu fliegen, weil es stilvoller ist, als einfach so in der Luft zu fliegen. Damit war sehr schnell der Traum eines eigenen fliegenden Teppichs zerstört. Oder vielleicht nicht zerstört, aber aufgeschoben, bis man einen richtig fliegenden Teppich fand. In Armun Kelesk angekommen, sahen sie weitere Kreaturen dieser Ebene. Neben Luftelementaren und kleineren Mephiten, sagen wir, Elementargeistern, die eine Art kleinere humanoidere Form hatten, aber auch Salamander. Schlangenähnliche humanoide Kreaturen oder reptilienartige humanoide Kreaturen, die dort leben. Es gab in dieser Stadt aber auch einen Sklavenmarkt. Den Sklaven ging es nicht unbedingt schlecht, wie es aussah, aber es wurde doch mit verschiedenen Kreaturen gehandelt, als wäre es eine Ware. Sie erfuhren von Aman Mahatma, dass die Personifikation der Wut ein nicht nur der Herald von Gosre war, sondern auch ein Kommandant der Ebene der Luft und sich wahrscheinlich am Verkündigungsplatz einfinden würde. Der Platz der Verkündung war vor dem Wolkenturm, dem Ort, an dem die Personifikation der Wut lebte. Da er gerade erst zurück in die Ebene kam, würde er wahrscheinlich eine Rede halten, um seine Rückkehr anzukündigen. Um zu dem Platz der Verkündung zu kommen, mussten sie erstmal zum Marktplatz am Brunnen der Sklaverei vorbei und an den verschiedenen Geschäften der Stadt. In einem Geschäft wurden magische Gegenstände verkauft, von einem Salamander, der Yelos hieß. Razu war interessiert an einem Paar Schuhe und sah auch Gewandungen, die sehr hübsch aussahen, aber gleichzeitig speziell. Sie tauschte eine kleine Echse, die wie eine Feuerechse im Endeffekt kleinere Funken und Flammen speien konnte. Der Salamander war sehr interessiert an dieser kleinen Echse. Razu nannte sie immer gerne Zippo-Echse. Diese Zippo-Echse tauschte sie im Endeffekt ein für Schuhe, die sie schneller laufen ließen. Ein neues Hobby von Razu, könnte man sagen. Geschwindigkeitserhöhung. Außerdem fanden sie am Marktplatz auch einen Teleportationsdienstleister. Jemanden, der Kreaturen durch die Welten reisen lassen konnte. Es war ein Djinn namens Zaden. Aber sie konnten nichts mit ihm tauschen, was ihn so sehr interessieren würde. Aber es war gut zu wissen, dass jemand existierte, der die Teleportation beherrscht und auch anbot. Beim Platz der Verkündung angekommen, vor dem Wolkenturm, fand sich eine Heerschar von Elementaren, Salamandern und Djinns an. Die Personifikation der Wut kam vom Wolkenturm herunter auf ein großes Podest, wo er umringt wurde von 4 weiteren Gestalten. Es handelte sich dabei um die Elementarfürsten der verschiedenen Ebenen. Es gab Arsul, den Fossilkönig, der aussah wie ein Skelett eines Dinosauriers. Aber auch Kelizandri, den Brackwasserkönig. Er sah aus wie ein Wasserdrache, könnte man sagen. Zur Rechten des Sturmelementars gab es noch Hishura, die Fürstin aller Lüfte, und sie ist quasi ein schwebendes Auge mit Winden und Blitzen um sich herum. Und die letzte zur rechten Seite war Ymeri, die Königin des Infernos. Ymeri selber hatte nicht nur 4 Arme mit Schwertern, die Feuer speiten, sondern auch einen Unterkörper von einem dämonischen Reptil. Die Personifikation der Wut hielt seine Rede und rufte zu den Waffen im Krieg gegen die Weiß- und Silberdrachen, die versuchten, die Ebene der Luft zu erobern und damit den Djinns und Luftelementaren das Leben streitig zu machen. Während seiner Rede sah er in der Menge aber auch die Gruppe der Fünf, die ihn auf der Welt Golarion am Becken von Gosre schon begegnet sind, und empört darüber, dass sie in diese Ebene gekommen sind, fragte er auch sie, was sie hier suchen. Razul, hilfsbereit wie eh und je, bat die Hilfe der Gruppe an, um sich gegen die Drachen zu stellen und diese Ebene zu schützen. Die anderen Elementarfürsten neben dem Sturmelementar der Personifikation der Wut hießen die Eindringlinge nicht wirklich gut willkommen. Yeshura war sogar eine, die um die Gruppe schwirrte und ihnen drohte, ihnen das Leben zu nehmen. In dem Moment kam aus der Menge heraus ein Ritter, ein Zyklop, der eine schwarze Rüstung trug. Und an seiner Seite, so erkannte auch die Gruppe um Kael Grom, dass ein Hund bei ihm war. Jener Hund, der bei den Kindern von Jedersius in der Höhle gefunden wurde. Der kleine Welpe, der sich zu einer Schattenbestie entwickelte, während sein Zustand von Gefühlen instabil war. Der Hund schien Angst zu haben, und als er anfing wieder zu wachsen, schlug der Zyklopenritter mit einem Schmiedehammer dem Welpen auf den Kopf, und man hörte nur ein Winseln. Nicht nur die Elementarfürsten, sondern auch die Personifikation der Wut schienen diesen Zyklopenritter zu kennen. Er stellte sich als Plyzok der Gruppe vor und war Schmied, wie es schien, aber ein Schmied, der durch die Ebenen reiste und besondere Gegenstände fertigte. Plyzok bot sich an als eine Art Mediator, ein Vermittler zwischen den Elementarfürsten und diesen Fremden der Ebene der Luft. Er konnte mit der Personifikation der Wut aushandeln, dass er die fünf Fremden unter seine Fittiche nahm und mit ihnen zurück zu ihrer Welt reiste. Er gab Kael noch eine magische Klinge, die auf den ersten Blick alt und rostig schien. Und Yeshura nahm das Angebot von Plyzok an und schickte die ganze Gruppe schnurstracks zurück zum Becken von Gosre. So endete der kleine Trip in die Ebene der Luft, und sie befanden sich mit Plyzok erneut am Becken von Gosre. Karametra, der Druide des Luftzirkels, war auch noch am Becken. Der alte Druide erzählte von den Eigenarten des Dschungels, alten Orten der Mysterien und Unterschlüpfe von mächtigen Magiern. Er erzählte jedoch auch von einer Truhe, die es ermöglichen könnte, den Endsänger Volnagur auf seiner Spitze mitten im Dschungel, dem immer noch nachgesagt wurde oder es wurde vermutet, dass er mit seinem Gesang die Kreaturen, aber auch die Drogs beeinflussen solle. Vielleicht sogar der Grund war für den Krieg die Vernebelung der Gedanken der Drogs. So zumindest wurde es von den Sras angesehen und vom Egris Shakax verkündet. Dieses alte Artefakt, was Karametra meinte, sollte in der Ruine Dokaren, einer alten Stadt, zu finden sein. Zumindest war das der letzte Aufenthaltsort vor Jahrhunderten. Dokaren selber soll diesem Artefakt zum Opfer gefallen sein. Das Artefakt selber nannte sich nämlich das Lied der Vernichtung. Und da setzen wir das nächste Mal wieder an. Am 27.12., also in 2 Wochen, wird diesen Monat eine zweite Folge rauskommen, wo wir uns mit dem Lied der Vernichtung beschäftigen werden. Also, bis dann! Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.